Wie ist die aktuelle Lage im Wohnungsmarkt zu bewerten? In dieser Episode haben wir unseren Kooperationspartner, den Gründer Christian Krönke, zu Gast und wir reden mit ihm über die Praxis auf der einen Seite und natürlich über die Theorie und die ganze wissenschaftliche Evidenz auf der anderen Seite mit Michael. Und das sind unsere Fragen im Einzelnen. Wie sind die aktuellen Erfahrungen mit Banken? Stellen Banken aktuell höhere Anforderungen an Kreditnehmer? Was sind die Gründe für die höheren Anforderungen der Banken? Was kann man Investoren raten? Und wie ist der Ausblick auf die Zinsen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilien-Podcast, und heute haben wir eine besondere Folge. Wir haben nämlich den Gründern des Immobilienfreunde-Clubs zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Christian.
Vielen Dank. Hallo.
Genau. Und ihr habt es im Titel gelesen, es geht mal wieder um die aktuelle Lage, sozusagen um die Lage der Immobiliennation. Und das machen wir natürlich nicht aus dem Bauch heraus und weil wir Gerüchte gehört haben, sondern auch in dieser Folge und auch mit unserem Gast sehr wissenschaftlich fundiert. Und dafür brauchen wir ihn, dafür lieben wir ihn. Herzlich willkommen, lieber Michael, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Moin, Hauke, grüß dich.
Genau, aber wir wollen natürlich heute noch mal beleuchten. Christian, du und der Club Immobilienfreunde, ihr seid im Moment auch in dieser Staffel Kooperationspartner. Vielleicht gibt es 3,5 Menschen, die noch nichts von euch gehört haben oder sogar nicht Mitglied sind in eurem Club. Vielleicht sagst du 2 Sätze. Was ist das eigentlich, die Immobilienfreunde? Du hast das gegründet. Niemand weiß es besser als du. Hau raus.
Sehr gerne. Ja, wir sind ein exklusiver Club für fortgeschrittene Immobilieninvestoren und Unternehmer. Das heißt also, wir richten uns an Menschen, die schon etwas länger Erfahrung haben im Immobilienmarkt und sich einfach auf Augenhöhe austauschen möchten im Kreise anderer fortgeschrittener Unternehmer und Investoren.
Alles klar. Und du hast gesagt, du würdest es so nicht sagen, aber wer die Immobilienfreunde nicht kennt, der hat den Immobilienmarkt verpennt. Jetzt ist es aus meinem Mund,
dann ist auch ja, es ist schon so, es ist wirklich toll zu sehen. Uns gibt es ja noch gar nicht so lange. Wir haben im letzten Jahr unseren Club gegründet, aus dem Kreise einer Mastermind heraus. Und es ist schon toll zu sehen, wie viele einfach tolle Menschen und tolle Unternehmer und Investoren bei uns mittlerweile hier im Club sind. Ja, wir sind jetzt fast 200 Mitglieder. Das ist also schon eine Gruppe, die viel Know-how miteinander vereint.
Und wie wir es ja alle wissen, im Immobilienmarkt, Netzwerk ist alles. Es ist und bleibt ein Nasengeschäft, auch wenn ganz viele versuchen zu digitalisieren. So ganz um das Netzwerk herum kommt man auch nicht.
Absolut.
Gut. Aber dann lass uns einsteigen in die aktuellen Erfahrungen mit den Banken. Vielleicht, Christian, kannst du mal erzählen, was sind deine aktuellen Erfahrungen, was sind vielleicht auch die Erfahrungen deiner Mitglieder, weil darum geht es ja, die aktuelle Lage, und da gehören die Banken natürlich als finanzierendes Institut immer ganz wesentlich mit dazu. Und in die Betrachtung, erzähl mal ein Schmankerl aus den letzten Wochen, Monaten.
Ja, gerne. Also in meiner Wahrnehmung und auch unserer Wahrnehmung im Club differenziert es sich sehr. Es gibt Banken, die eben auf der einen Seite aufgrund von anhaltenden Personalengpässen einfach nicht in die Leistungsbereitschaft oder Fähigkeit zurückkommen, aus der sie mal kamen. Und dann gibt es andere Banken, die eben in der Phase vor der Zinswende sehr bullisch waren. Ja, und heute eben sich auch sehr darauf, also viel darum kümmern müssen, diese Scherben eben aufzusammeln und einfach nicht die schlichtweg Eigenkapitalsituation in der Bank haben, dass sie eben Neugeschäft machen können oder dass sie eben auch hier die Ressourcen nicht haben, um das zu machen. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich aber auch Banken, die erkennen, die aktuellen Zeichen des Marktes, dass eben die Transaktionszahlen wieder steigen, dass die Preise sich stabilisiert haben, dass große Teile der Unsicherheit raus sind und die wollen eben Neugeschäft machen. Und das ist das, was man letztendlich dann in Erfahrung bringen muss. An welcher Stelle steht meine Bank aktuell?
Genau, das ist sozusagen die Praxisbrille. Michael, sag mal so aus der intellektuellen, geistigen, wissenschaftlichen Flughöhe von oben auf den Markt herabgeschaut. Was sagst du?
Naja, wir sehen schon, dass eigentlich der Immobilienmarkt einen Aufschwung nimmt. Also wir sehen jetzt seit einiger Zeit wieder positive Preistendenzen. Wir haben nach wie vor auch die Situation, dass die Mieten steigen. Nicht mehr ganz so schnell, wie das noch im letzten Jahr war, aber wir haben eine ordentliche Mietdynamik. Und man sieht eben auch, die Transaktionen ziehen wieder an. Wir sehen auch mehr Finanzierungen tatsächlich. Also es tut sich schon was. Aber man muss natürlich immer sehen, von wo kommen wir, ne? Also wenn wir jetzt überall positive Signale sehen, muss man aber auch sehen, bei den Preisen sind wir in vielen Städten noch nicht da, wo wir 2022 waren. Ja, also wir sind in vielen Städten immer noch, trotz erster Preiskorrektur oder Preisentwicklung nach oben, sind wir noch unter dem Niveau von 2022. Und was die Transaktionen angeht, sind wir natürlich weit entfernt von dem, was wir erlebt haben. Und das sieht man ja eben auch am Markt. Also die aktuellen Impulse, die reichen noch nicht wirklich aus, um auch die Baugenehmigung zum Beispiel nach oben zu treiben. Also wir haben jetzt erstmals wieder anziehende Baugenehmigungen gesehen, vor allen Dingen bei Einfamilienhäusern. Ich glaube, das sind vor allen Dingen Menschen, die einfach feststellen, im Mietwohnungsmarkt gibt es nicht mehr das, was zu ihren Bedürfnissen passt. Die gehen dann auch wieder auch unter dem Eindruck jetzt der stabileren Zinsen in Richtung einer Finanzierung, versuchen das zu stemmen. Aber von den Investoren gibt es noch nicht so richtig viele Impulse, was den Neubau angeht. Da gibt es einen Fokus auf Bestandsgebäude, aber das schaut man sich eben auch sehr selektiv an. Und von daher ist natürlich die Frage schon berechtigt, wir müssten eigentlich ein bisschen mehr haben. Der Aufschwung müsste noch ein bisschen stärker sein, damit wirklich auch spürbare Impulse dann auch im Neubau ankommen. Und damit wir irgendwann diese Lücke, die sich ja aufgetan hat, zwischen Bedarf und dem, was tatsächlich gebaut wird, dann auch geschlossen werden kann.
Ja, und wenn ich das sagen darf, aus meiner Position, denn Neubau und Projektentwicklung ist ja mein Schwerpunkt. Ich denke, solange wir eben keine Klarheit darüber haben, wie die Förderprogramme der Zukunft aussehen werden und wird man sich weiter auf KfW 40 oder sogar KfW 40 QNG konzentrieren oder reicht auch wieder der alte 55-Standard, solange das nicht klar ist, wird einfach auch viel liegen bleiben, bis hier Fakten geschaffen sind.
Okay, also du hattest es ja auch vorhin schon gesagt, einige Banken sind noch dabei, die Scherben sozusagen der etwas bullischen Finanzierungsrunden aus den Vorzinswende Anfang 22 aufzusammeln. Andere Banken wissen noch nicht so richtig, ob sie jetzt eigentlich wieder einsteigen sollen oder nicht. Kann man sagen, dass die Banken aktuell höhere Anforderungen an Kreditnehmer stellen? Also ist es schwerer, eine Finanzierung zu bekommen?
Das glaube ich auf jeden Fall. Und das ist ja ein Prozess, den man im Grunde genommen schon seit 20 Jahren sehen kann. Ich habe meine erste Bauträgerfinanzierung vor ziemlich genau vor 20 Jahren abgeschlossen. Und zwar mit einem Handschlag. Und das ist natürlich schon lange vorbei. Und die Anforderungen, die eben weit auch über das Projekt hinausgehen, also die Kreditnehmerbetrachtung, die Gruppenbetrachtung, die Liquiditätsplanung, das ist alles stark oder die Anforderungen daran sind alle stark gestiegen. Und die Professionalisierung in diesem Bereich ist zwingend erforderlich, um eben weiter überhaupt Finanzierung zu erhalten.
Was sagst du, Michael? Gab es nochmal eine neue Basel-Runde, die jetzt eine Rolle spielt oder höhere Eigenkapitalpflichten, Anforderungen an die Banken? Was ist da los?
Naja, erstmal möchte ich das, was Christian gesagt hat, empirisch bestätigen, denn es gibt den sogenannten Bank Lending Survey der Bundesbank, also gibt es auch in der gesamten Eurozone, gibt es Umfragen von Banken, wie sich denn die Sicherheiten oder die Restriktionen für einzelne Kreditarten verändern. Und die Banken werden immer gefragt, verlangen wir denn mehr Sicherheiten oder werden wir etwas expansiver? Ne? Und die Banken bestätigen auf jeden Fall das, was wir auch gesagt haben. Also die Kreditnachfrage steigt, das ist auf jeden Fall richtig. Aber wir sehen tatsächlich eigentlich seit, ich muss hier gerade nochmal in die Liste gucken, aber ich glaube das letzte Mal ein bisschen gelockert wurden die Kreditanforderungen im April 2021. So, und seitdem haben wir einen deutlichen Anstieg, starken Anstieg natürlich unmittelbar nach dem Zinsschock 2022, also da sind die Anforderungen richtig hochgegangen. Aber seitdem ist es eigentlich kontinuierlich auch weitergegangen und wir haben fast einen ähnlichen Anstieg jetzt nochmal der Kreditanforderungen auch im April 2025 erlebt. Also es wird eigentlich kontinuierlich mehr verlangt. Was bedeutet das konkret? Es bedeutet einerseits, die Banken wollen mehr Eigenkapital sehen. Das ist natürlich das, womit sie sich absichern können. Aber sie stellen eben auch höhere Anforderungen an die Bonität der Kunden. Ja. Und es ist einfach so, dass viele Investoren sich ja durchrechnen und sagen, okay, ich kann mir das leisten, ich kann das finanzieren, aber die Banken dann eben kommen und sagen, naja, aber wenn jetzt der Zins doch nochmal um 3 oder 4% steigen würde, kannst du das denn dann auch bezahlen? Und das ist im Moment auch was, was viele Investoren dann einfach, wo sie dann sagen müssen, okay, das funktioniert natürlich nicht, also wenn jetzt der Zins auf einmal bei 7% liegt, ne, was eigentlich auch völlig abwegig ist, dass sowas passieren könnte, aber dann muss man natürlich sagen, nee, dann kann ich es natürlich auch nicht mehr bezahlen, ne? Und gerade auch wenn man, selbst wenn man mehrere Objekte hat, aber die eben noch laufende Finanzierung haben, da muss man einfach auch sagen, sind die Anforderungen enorm hochgegangen. Und das macht es eben auch wahnsinnig schwer, jetzt auch für normale Investoren, also ob das nun Kapitalanleger sind, aber selbst mittelgroße Investoren, da wirklich zuzuschlagen, wenn die Banken dann eben sehr, sehr restriktiv rechnen oder eben auch zum Beispiel, das ist auch bei vielen Kapitalanlegern so, verlangen, dass eigentlich bis zum Renteneintritt die Immobilie dann finanziert, durchfinanziert sein sollte, ne? Was eben auch schwierig ist. Also da sind teilweise dann sehr, sehr absurde Vorgaben und das macht es einfach auch schwer.
Wobei natürlich, wenn man sich nochmal anschaut, wie das damals eigentlich war mit den Zinsen, du sagst irgendwie, es sollte nicht passieren und unmöglich sein, dass es jetzt auf 7% springt. Ich erinnere mich gut an den Januar, Februar 2022, wo wir quasi aus 0 kamen oder aus 0,5, wenn es schlecht lief, und dann hochschnellten auf 3,5 und wir uns alle irgendwie verwundert die Augen rieben und uns gefragt haben, was ist jetzt passiert? Weil in Wahrheit, es gab überhaupt kein Ereignis, das man hat kommen sehen, oder es gab auch überhaupt kein Ereignis, wo man sagt, ja klar, also wenn da diese und jene Kurven sich schneiden, dann führt es in der Regel zu oder irgendwie Krieg, sondern auf einmal und dann war es da. Also insofern ist so ein bisschen die Frage, kann sowas gar nicht passieren? Philosophisch also
aber. Ja, aber ich, natürlich, es kann einiges passieren, ne? Also ich meine, wann würde die Zinsen jetzt nochmal so stark steigen, wenn vor allen Dingen die Inflation jetzt kräftig anziehen würde? Also hätten wir auf einmal eine starke Inflation, aus welchen Gründen auch immer, dann könnten natürlich die Zinsen steigen. Aber wir müssen natürlich auch sehen, in Deutschland auch die Kapitalanleger im Wesentlichen finanzieren langfristig. Also der typische Zinslaufzeit ist 10 Jahre. Ich weiß, es gibt ein paar Kapitalanleger, die vielleicht auch kurzfristiger investieren. Aber wenn du eine Zinsbindung hast, dann ist es natürlich auch nicht so, dass dich das direkt umhaut. Ne? Also es ist dann eine Frage der Anschlussfinanzierung. Und wenn wir tatsächlich eine solch hohe Inflationsrate hätten, dann würden auch die Mieten nachziehen. Das sehen wir jetzt ja auch. Ne? Also wir haben aufgrund der Inflationsentwicklung letztlich auch eine starke Mietentwicklung gehabt. Und von daher ist das Risiko dann schon beherrschbar. Und nochmal, wir sind ja jetzt von einem sehr niedrigen Niveau. Ne? Es gibt ja viele Ökonomen, die sagen, okay, das normale Niveau könnte so zwischen 2 und 3% bei den Zinsen liegen, ja, langfristig. Wir sind schon deutlich hochgegangen, dass wir jetzt nochmal so einen Sprung nach oben machen, nach dem, was schon passiert ist, ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Also von daher muss man einfach auch immer, ja gut, natürlich kann die Welt untergehen, ne? Aber ich glaube, dann haben wir alle ganz andere Probleme.
Da brauchen wir auch keine Finanzierung mehr.
Da brauchen wir auch keine Finanzierung. Ne?
Ja, okay. Es ist ja immer so schön, ne? So, was glaubst du denn? Was wird denn passieren? Also langfristig glauben wir. Aber gut, besser kommen wir gerade nicht ran. Die Frage, die sich natürlich aber trotzdem stellt, ist, was sind die Gründe für die höheren Anforderungen? Wir haben jetzt gehört, die wollen Cashflow-Modelle sehen, die wollen höhere Bonitäten sehen, all das. Warum? Also wo kommt es jetzt her? Ist das sozusagen aus der Not heraus, dass eben diese Zinssprünge doch passieren können? Oder gibt es jetzt wirklich, so wie Christian andeutete, wirklich nur eine Professionalisierung des Finanzierungsmarktes, was natürlich irgendwie auch so 2,5 Fragen aufwirft für den Finanzierungsmarkt vor der Professionalisierung, aber sei dahingestellt, die Frage ist, kann man herauskristallisieren, was sozusagen die Knackepunkte sind, wo diese höheren Anforderungen jetzt herkommen?
Naja, sind ja zwei Ebenen. Das eine sind ja klassische psychologische, menschliche Effekte. Ich glaube, viele Banker, die heute im Tagesgeschäft sind, kannten vorher eben nur eine Richtung und stellen jetzt vielleicht zum ersten Mal in ihrer Karriere fest, Preise können auch sinken. Oder es kann auch Probleme geben, Verwerfungen geben. Und ich glaube, dass man dann mit einer gewissen Vorsicht reagiert, ist ja total nachvollziehbar auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite findet ja viel Geschäft in der Finanzierungswelt über Banken, über Volksbanken und Sparkassen statt, die ja auch nochmal eine eigene Aufsicht haben. Und die nachgelagert zu den Geschehnissen eben dann auch Anforderungen erhöht. Nochmal über die regulatorischen Anforderungen, die es vielleicht sowieso gibt über BaFin oder auch aus Brüssel.
Ich fand vorhin, Christian, was du gesagt hast mit dem Personalmangel spannend, ne? Und das hat mich erinnert an eine Diskussionsrunde, die ich mal mit Bausparkassen hatte, die dann auch berichtet hatten, also die haben teilweise dann auch viele Anträge zu bearbeiten und wenn die dann eben feststellen, es ist zu viel los, dann setzen die Renditen oder die Zinsen so niedrig oder beziehungsweise die Kreditzinsen so hoch, dass sie sich quasi aus dem Markt nehmen. Ne? Also das ist tatsächlich ein Phänomen, ne? dass Banken dann quasi zur Steuerung ihrer Auslastung eben auch die Zinsen verändern. Also sowas muss man sich eben auch klar machen. Spricht auch einfach
Abwehrangebote.
Sozusagen. Ne? Kommt bloß kein Kunde. Ne? Also das gibt es sicherlich auch. Ich glaube aber auch, wir müssen uns klar machen, die Regulierung wird einfach auch weiter angezogen. Ja? Und wir reden ja mittlerweile auch von Basel IV. Basel IV bedeutet unter anderem, dass es eben Einschränkungen gibt bei der Verwendung interner Modelle. Ne? Also bislang war es immer so, dass Banken zum Beispiel sagen konnten, okay, ich habe hier nicht das Standardmodell, sondern ich verwende ein eigenes Modell, um die Risiken in der Immobilienfinanzierung abzudecken. Ja, und das basiert auf langen Erfahrungen und auf den Daten, die ich habe. Und jetzt kommt eben eine Regulierung, die sagt, das ist nur noch eingeschränkt möglich. Ja, du darfst nur den Wert um einen bestimmten Prozentsatz unterschreiten. Und das führt automatisch dazu, dass man im Zweifelsfall gerade bei den großen Banken jetzt mehr Eigenkapital unterlegen muss. Also das ist sicherlich auch ein Risiko, das wir da haben. Und generell ist natürlich das Eigenkapital ohnehin knapper. Also wenn jetzt die Nachfrage steigt nach Bankfinanzierung, nach Kreditfinanzierung, die Banken aber feststellen, dass das Eigenkapital ja gar nicht groß gewachsen ist, weil wir müssen eben auch feststellen, die Banken sind nach wie vor auch in einer Lage, wo sie wenig Profit machen. Ja, also die Profitabilität der Banken ist immer noch ein großes Problem. Und sie brauchen Profite, um mehr Eigenkapitalrücklagen zu haben. Auch das ist natürlich dann ein Problem, dass sie mit dieser höheren Nachfrage gar nicht so gut klarkommen und sie sich dann vielleicht auf Branchen oder auf Finanzierung konzentrieren, wo die Margen letztlich höher sind. Ne? Und auch das ist sicherlich ein Thema. Also ich sehe da auch keinen so schnellen Ausweg, dass wir tatsächlich bei den Banken jetzt feststellen werden, dass es da neu oder dass es ein reichhaltiges Kreditangebot gibt. Ich glaube tatsächlich, wir müssen hier auch überlegen, wie können wir die Banken einerseits sicher machen und andererseits aber eben auch ermöglichen, dass sie das ganze Geschäft auch machen können. Denn wir müssen uns ja eines klar machen, wir wollen ja mehr Neubau, das ist ganz klar. Wir wollen aber auch zum Beispiel mehr Sanierung, das sind ja feste gesellschaftliche Ziele auch. Das ist ja nicht irgendwie die Fantasie von Investoren. Und wenn wir die Regulierung aber immer weiter verschärfen, dann kommen wir einfach in eine Welt, wo wir feststellen müssen, die Banken können das, was sie leisten sollen, für die Gesellschaft gar nicht mehr erfüllen. Also insofern müssen wir da zu mehr Realismus kommen. Aber aktuell sehe ich da noch wenig Bewegung tatsächlich. Also von daher bleibt wahrscheinlich die Finanzierung einfach ein knappes Gut.
Ich habe dazu eine intellektuelle Frage. Christian, du kannst gleich deine Gründe sozusagen auch noch anführen, aber du sagtest gerade, Michael, es darf nur noch 1% abgewichen werden von was eigentlich und die eigenen Daten dürfen weniger herangezogen werden. Ist das nicht eigentlich genau das Rezept für etwas, das wir auch rund um Lehman Brothers gesehen haben, dass man sagt, also ist das nicht eigentlich so, wenn man das im Aggregat sieht, ist das nicht die Anleitung für Herdentriebmodelle, die dann hinterher, wenn sie erstmal durchkaskadieren, halt, also da muss dann ja sozusagen von dem man nicht mehr abweichen darf, nur 1% abweichen darf, muss ja nur nachhaltig falsch sein, dann kippt da ja eine ganze Menge weg.
Also nicht 1%, das hast du mich falsch verstanden. Es ist so, dass es Schwellenwerte gibt. Also ich möchte gar nicht zu tief einsteigen in diese Regulierung. Es gibt eben die Möglichkeit, ein sogenanntes internes Modell zu nutzen. So, und das interne Modell kann sagen, okay, das Risiko ist jetzt deutlich geringer als das, was ich mit dem sogenannten Standardmodell feststelle. Ja? Weil eben die Bonität des Kunden sehr gut ist oder weil ich eben Erfahrung im Immobilienmarkt vor Ort habe und nachweisen kann, dass die Verlustwahrscheinlichkeit eben deutlich geringer ist. So, und das wird eben merklich eingeschränkt. Ja, das heißt, du musst tendenziell mehr Eigenkapital vorhalten. Die Idee der Regulierungsbehörde ist natürlich, naja, wenn die da ihr internes Modell verwenden und die können mir ja sonst was erzählen und ich kann das alles gar nicht nachprüfen und es bleibt eine gewisse Unsicherheit, dann ist es ein Risiko. Und wenn alle das gleiche Modell verwenden, dann ist das Risiko, dass es da quasi ein Fehlverhalten der Bank gibt, vielleicht geringer. Ja? Aber, das muss man eben auch sehen, dadurch ist eben die Eigenkapitalanforderung für die Banken nochmal höher und das Eigenkapital ist knapp und das bedeutet im Endeffekt, die Bank muss noch genauer auswählen, welche Kredite gibt sie eigentlich aus. Ja, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und da kämpfen im Moment viele Banken mit. Das ist auch ein Thema, was eben in Brüssel und insgesamt auch mit der EZB thematisiert wird. Wo man aber einfach sagen muss, naja, da wird es wenig Bewegung geben, weil man eben kaum bereit ist, diese Anforderungen wirklich abzumildern.
Christian, was erzählen dir die Leute in der Praxis? Was wird sozusagen am Frontdesk noch erzählt? Die Marktfolge, die trifft man in der Bank ja nicht, ganz bewusst auch nicht, damit der Kreditvertriebler jetzt nicht da die Karten zu seinen Vertriebsgunsten zinken kann. Aber was kommt denn sozusagen bei den Kunden an? Warum sind die Anforderungen jetzt so gewachsen?
Ja, ich glaube, dass würde jetzt gar nicht mehr neue Aspekte zutage fördern, als wir eben schon im Einzelnen genannt haben. Ich glaube, die Gründe sind schon genannt. Man kann sich aber natürlich nochmal die Frage stellen, ist das denn für den Investor eigentlich gut oder schlecht? Denn je größer die Anforderungen an die Finanzierung werden, desto weniger Marktteilnehmer habe ich natürlich auch innerhalb meiner Nische. Das heißt also, wir haben natürlich das Ganze eben sehr kritisch beleuchtet und auch aus der Bedeutung für die Gesellschaft heraus bewertet. Was bedeutet das für Sanierungen, die notwendig sind? Was bedeutet das für Neubau, der notwendig ist? Für den einzelnen Investor, der diese Hürde meistert, der diesen Engpass meistert, was ja auch keine Raketenwissenschaft ist, das ist ja eine Mischung aus Fleiß, Kompetenz, Netzwerk, ja, der hat dadurch ja einen sehr großen Marktvor- und Wettbewerbsvorteil und kann sich geschäftlich hier sehr gut positionieren.
Ja, da sind wir wieder beim alten Thema, ne? Das ist auch das deutsche Baurecht, das ja sozusagen vor ausländischen Investoren sehr schützt, weil diesen Wahnsinn, den wir in den Amtsstuben miterleben müssen, ist oftmals einfach nicht nachvollziehbar. Ist aber natürlich in Wahrheit, wenn wir einen Wettbewerbsvorteil haben aufgrund von Regulatorik, nun ist es die Bank früher oder ist es auch immer noch in Wahrheit ja die Baugenehmigung oder die Änderungsgenehmigung, was immer es ist, was ich gerade brauche, dann ist es ja schon auch ein künstlicher Markt, oder?
Ja, also ich meine, das ist, also was heißt ein künstlicher Markt? Das ist zunehmend wieder ein Spezialistenmarkt. Ich meine, Das ist schon ein interessanter Punkt, den du da aufgeworfen hast, Christian. Ich meine, in den 2010er Jahren muss man ja im Nachgedanken auch sehen, da sind viele Hobbyinvestoren auch in den Markt geflutet. Ne? Also Geld, du hast vorhin gesagt, es war auch nicht so einfach mit der Immobilienfinanzierung, aber im Endeffekt, man kam relativ leicht an Geld. Es hat sich irgendwie alles gerechnet und die sind alle in den Markt und haben tolle Renditen erzielt. Aber der Markt ändert sich und er wird eben auch wieder professioneller. So, und derjenige, der professionell aufgestellt ist, der hat tatsächlich diese Wettbewerbsvorteile. Derjenige, der gut oder seine Bonität im Griff hat, der eben weiß, welche Dokumente er anschleppen muss, der vielleicht auch einen guten Draht zu den Banken hat, auch das gehört dazu, ne? Der hat Vorteile und das ist auch so und das will ich auch keinem nehmen. Ich würde nur einfach sagen, naja, wir bräuchten schon noch ein bisschen mehr, ne? Also es kann nicht das eine Extrem geben. Wir sind jetzt in einem anderen Extrem, wo es eben droht, dass der Aufschwung einfach nicht kräftig genug ist, weil er vielleicht ein bisschen zu sehr abgewürgt wird. Und da müssen wir einfach drauf achten. Aber generell ist es einfach so, der Markt wird da professioneller und Professionalität zahlt sich da einfach aus.
Vor diesem Hintergrund, Christian, was kann man Investoren raten? Also wenn ich mich jetzt gut aufstellen möchte und sage, auch so aus deiner Praxiserfahrung, 200 Mitglieder, die bringen natürlich eine Menge Erfahrung mit, gerade wenn es fortgeschrittene Investoren sind. Was ist so ein Rat an sich professionalisierende Finanzierungsumfelder? Wo fange ich an? Also was ist sozusagen das Wichtigste? Mit welchen 20% erschlage ich 80% der Anforderungen?
Ja, das ist tatsächlich genau die Frage, die wir uns auf unseren Events stellen und wo wir dann in Workshops in kleineren Gruppen zusammengehen und eben je nach Themennische, die der Einzelne besetzt, genau diese 20% herausarbeiten, auf die es ankommt, um eben die Finanzierung weiterhin zu bekommen. Und natürlich sind die Unterschiede da auch je nach Nische, ob ich jetzt eher Aufteiler bin, ob ich Bauträger bin, ob ich eher Fix und Flip mache oder Bestandshalter bin. Da gibt es natürlich schon nochmal Unterschiede. Was vielfach unterschätzt wird und was so einfach klingt, ist das Thema eben Unterlagen, dass ich eben einfach wirklich richtig gut aufbereitete Unterlagen habe, die auch der Situation gerecht werden, dass mein Banker eben in der Regel keine Zeit hat, jetzt 40 Dokumente von mir zu prüfen, sondern ich muss erstmal mit einem attraktiven Teaser auch ein erstes Interesse wecken, bei dem ich auf ein, zwei Seiten mein Finanzierungsvorhaben vorstelle und dann ist der Banker auch interessiert, in die Tiefen zu gehen, aber ich muss erstmal auf die Bedürfnisse überhaupt meiner Bank eingehen. Und ich würde mal sagen, das sind so die ersten 20%, aber dazu gehört natürlich noch viel mehr. Das sind Themen, denen widmen wir uns stundenlang, denn das ist das, was im Moment den Unterschied macht. Und der zweite große Unterschied ist sicherlich das Thema Netzwerk. Wir laden immer wieder auch Banken zu unseren Veranstaltungen ein, um eben, ich sag mal, die Brücken zu bauen. Und wir tauschen Bankkontakte auch innerhalb der Gruppe natürlich intensiv aus, weil das macht auch einen Unterschied. Wenn man eine gute Bankbeziehung hat und diese dann an einen Immobilienfreund empfiehlt, dann kommt man eben nicht durch eine kalte Tür und ist einer von 10, der jetzt wieder irgendwas finanziert haben will, sondern die Basis, das wissen wir alle, die Basis ist eine ganz andere, wenn man auf Empfehlung kommt.
Also ganz klassisch. Sozusagen, wobei sich natürlich, wenn du das so erzählst, stellt sich ja im Moment die Frage, können sich die Banken das im Moment aussuchen? Aber wahrscheinlich haben sie deutlich mehr Anfragen als Notwendigkeit, Geld oder Kapital unterzubringen.
Das ist
insofern
so.
Ist sozusagen, es ist im Moment, ich habe heute ein Foto für dich oder nicht. Ich bin ausgewählt worden oder eben nicht. Sehr interessant. Und dann müssen wir aber natürlich eine Sache noch diskutieren, die natürlich auch das ganze Gutkapital immer wieder verknappt, nämlich das Thema Zinsen. Wie ist der Ausblick auf die Zinsen? Damit steht und fällt eine jede Rendite im Projekt und damit steht und fällt die Bonitätsanforderung, wie wir gesehen haben. Also lasst uns mal teachen mit den Utsichten, wie wir in Hamburg sagen. Lasst uns mal einen möglichst fundierten Blick auf die Zukunft der Zinsen werfen.
Ja, es ist tatsächlich ja extrem schwierig. Ne? Wir sehen jetzt, wenn wir jetzt mal zurückblicken, wir sehen so leichte Zinsanstiege eigentlich bei den Pfandbriefrenditen. Es ist so seit ein paar Monaten fast jetzt immer ein bisschen hochgegangen. Ne? Aber so in ganz marginalen Größen. Es ist nicht wirklich runtergegangen. Ich würde sagen, der Markt pendelt sich so mehr oder weniger auf dem jetzigen Niveau ein. Ne? Das geht immer mal ein bisschen höher und ein bisschen runter, aber im Wesentlichen sehen wir hier sowas wie eine Seitwärtsbewegung. Ich kann mir schon vorstellen, dass zum Jahresende es vielleicht noch ein bisschen besser wird. Hängt natürlich auch viel davon ab, wie die Inflationserwartungen weitergehen. Aber im Endeffekt, die EZB ist ja weitestgehend bei ihrem Inflationsziel angekommen. Ja, das ist eigentlich die positive Nachricht. Aber wir haben nach wie vor sehr große Unsicherheiten, was zum Beispiel die Zollpolitik angeht. Da gibt es jetzt immer noch viele Debatten, wie sich das auch tatsächlich dann auf die Preisniveaus nachher auswirken wird. Es ist die Gefahr, dass es vielleicht die Wirtschaft abgewürgt wird. Das könnte eben die Kreditnachfrage nochmal senken. Das könnte tendenziell eher dazu führen, dass die Zinsen vielleicht sinken könnten. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt tatsächlich einen Deal im Ukraine-Krieg erreichen würden oder einen Waffenstillstand, dann könnte das vielleicht auch wieder ganz anders aussehen. Das könnte dann auch wieder zu Optimismus führen. Also wir können hier viele Dinge diskutieren, die einfach unsicher sind, aber die alle irgendwo Auswirkungen auf das Zinsniveau haben. Deswegen würde ich einfach sagen, der Best Guess ist aktuell, und das sehen wir eben seit einiger Zeit auch schon, eher diese Seitwärtsbewegung bei den Zinsen. Und das heißt aber auch, die Zeit des Wartens ist dann auch irgendwo vorbei. Ja, also es gibt viele Investoren, Christian wird das wahrscheinlich bestätigen, die noch so vor ein paar Monaten gesagt haben, ach komm, wart noch mal, vielleicht werden die Zinsen noch besser. Ich glaube, mittlerweile in dieser Kombination aus steigenden Preisen wieder und eher konstanten Zinsen sagt man einfach, das Warten lohnt sich nicht, sondern dann wird es eher wieder teurer. Also das ist schon etwas, was ja auch ein bisschen die Nachfrage jetzt wieder treibt. Und ich habe im Moment nicht die große Fantasie, dass zumindest kurzfristig die Zinsen wieder runtergehen.
Christian, was sind deine drei Überlegungen dazu?
Also
Erwartungen eigentlich.
Erwartungen, genau. Es geht immer um Erwartungen.
Ja, Erwartungen ist, glaube ich, insgesamt schwierig. Du hast es eben schon gesagt, Michael, die Einflussfaktoren sind natürlich sehr vielschichtig. Und welcher Einflussfaktor jetzt welche Wirkung und welchen Moment hat, ich glaube, das kann keiner vorhersagen. Aber in der Tat sehen wir jetzt ja schon seit längerem eher eine Seitwärtsbewegung, mehr oder weniger in einem gewissen Kanal. Und offen gesagt, finde ich das eigentlich sehr gut, weil das eine gewisse Planbarkeit mit sich bringt. Und bei mir im Club ist die überwiegende Meinung, dass dort keiner gerne niedrigere Zinsen haben möchte, selbst wenn es natürlich die Kapitaldienstfähigkeit erhöhen würde, würde es aber gleichzeitig wieder eben mehr Marktteilnehmer auf den Markt bringen. Und das ist das, was ich eben im Moment jetzt schon sehe. Natürlich sind die allgemeinen Statistiken auch sehr eindeutig. Die Transaktionszahlen nehmen zu, das Marktvolumen nimmt wieder zu. Aber für mich sind es auch diese kleinen Geschichten, die man jetzt immer wieder mehr hört, dass Immobilien zum Angebotspreis off-market verkauft werden und es 3, 4 Mitbewerber gab, die auch den Angebotspreis geboten haben und dann doch eher wieder die weichen Faktoren den Zuschlag verursacht haben. Das sind für mich eigentlich so diese kleinen Geschichten, die sehr stark dafür sprechen, dass wir im Moment in einer Bewegung sind, bei der ja insgesamt die Marktteilnehmer schon wieder stark zunehmen. Daher würde ich mir nicht wünschen, dass jetzt auch noch die Zinsen sinken, weil dann sind wir direkt wieder im Bullenmarkt nichts, nichts hat mehr seine Ruhe.
Das ist auch ein interessanter Blick drauf, auf jeden Fall. Das würde ja bedeuten, naja, klar, dann würde allerdings auch jedes Asset, das jetzt zu diesen Zinsen finanziert ist, natürlich eine wahnsinnige Aufwertung erleben und dann würden alle, ach, ja, es wäre interessant auf jeden Fall. Vielleicht erleben wir ja irgendwie einen Januar 26, in dem dann die Zinsen von 3 auf 0,1% runter, 0,5% runterfallen und dann wird's hektisch.
Ja, ich glaube schon, Michael, du hast es eben angesprochen, Stand heute darf man ja darauf hoffen, dass es eine Lösung gibt im Ukraine-Konflikt, vor allen Dingen für all die Menschen, die davon betroffen sind. Aber ich glaube, das wäre auch eben für die hiesige Wirtschaft und Stimmung, glaube ich, schon ein größerer Einflussfaktor, dass man mal so ein bisschen aus der Angst rauskommt und mal wieder ein bisschen in die Zukunft positiv blickt.
Was aber, wenn ich jetzt mal als Beobachter von der Seitenlinie zusammenfassen darf, alles eher dafür spricht, dass wir in einer Perspektive des es pendelt sich auf dem jetzigen Niveau ein, bis es könnte sogar noch ein bisschen runtergehen, Aussicht ist, oder? Das ist ungefähr so, wenn ich mal so zusammenfassend einen Satz,
ja,
stabil bis runter, ja, langfristig.
Wir bleiben ja optimistisch.
Richtig. Und trotzdem, teachen mit den Utsichten. Für alle, die es nicht wissen, was das heißt, gerne googeln, ist plattdeutsch. Und heißt so viel wie, ich schätze. Ich schätze mal, dass es so kommt. In diesem Sinne, ich danke dir sehr, Christian, dafür, dass du hier unser Gast warst. Danke, Michael, für deine ganzen Insights. Und dir da draußen danke ich fürs Interesse, für den Fall, dass du dich interessierst, auch für unseren Kooperationspartner, die Immobilienfreunde, den Club an diesem Netzwerk teilnehmen willst. Den Link findest du unten in den Shownotes, genauso wie eine E-Mail-Adresse für eine Frage oder zwei Fragen, die wir jetzt hier in diesem Podcast nicht bewegt haben. In diesem Sinne, genießt die restlichen Sonnenstrahlen. Es waren ja bislang in Deutschland noch nicht so viele. Dafür gibt es jetzt einen güldenen Herbst und eine Aussicht in diese Richtung. Und wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und tschüss.
Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.